Liebe Geschwister, seien Sie im Namen unseres Herrn Jesus Christus auf das Herzlichste gegrüßt noch einmal. Mein Werdegang ist so, dass ich sollte mich kurz vorstellen. Ich bin von Hause aus Pfarrer der Lutherischen Landeskirche Bayerns, war dann 22 Jahre Dozent für Altes Testament am Theologischen Seminar St. Krishona bei Basel und bin seit 2 Monaten Nachfolger von Joachim Kochlovius als Nachfolger von Kochlovius im Gemeindehilfsbund. Ich leite also den Gemeindehilfsbund und meine Frau und ich, wir haben einen Büchertisch mitgebracht, den Sie bitte freundlich beachten. Ja, hier sehen Sie auch die Webseiten, die mit uns zusammenhängen. Gemeindehilfsbund, dazu auch Gemeindenetzwerk. Gemeindenetzwerk deswegen, weil seit 2004 der Gemeindehilfsbund Vertreter aller Landeskirchen einmal zusammengerufen hat und ein neues Netzwerk gebildet hat von allen, die bedrängt sind. Damals war es das neue Pfarrdienstgesetz der EKD, das vorgesehen hat, dass auch schwule und lesbische Pfarrer und Pfarrerinnen in den Pfarrhäusern unterkommen dürfen. Von daher ist das Gemeindenetzwerk entstanden und unter dieser Website Gemeindenetzwerk stellen wir jede Woche 2, 3, manchmal 4 neue, kurze, gute Artikel ein. Ich darf Ihnen das herzlich empfehlen. Es gibt einen Newsletter, da wird man aufmerksam gemacht, wenn etwas Neues erschienen ist. Zu diesen Artikeln gehört auch zum Beispiel einer über das Maskentragen, den ich im Januar veröffentlicht habe. Vielleicht interessiert Sie das auch gerade, weil das gerade angesprochen wurde. Ein Artikel von etwa 15 Seiten mit medizinischen, theologischen Aspekten. Da gibt es nämlich auch einiges über das Thema Angesicht aus der Bibel zu erforschen und zu sagen. Und natürlich auch die politische Dimension des Maskentragens. Was die Corona-Krise angeht, bin ich selbst auch durch viele Diskussionen mit Gemeindegliedern und leidvolle Diskussionen mit Gemeindeleitern gegangen. Viele sind nicht bereit, sich hinreichend zu informieren über die äußeren Vorgänge, vertrauen einfach den staatlichen Vorgaben, wie es Angela Merkel einmal gesagt hat, vertrauen Sie keinen Verschwörungstheorien, glauben Sie den Stellen, die offiziell dazu beauftragt sind, die werden es schon gut meinen. Nun ja, es hat sich jetzt nicht erst in der Corona-Krise gezeigt, sondern im Grunde, solange ich zurückdenken kann, nach der Wiedervereinigung, die Nichtrückgabe der enteigneten Ländereien und Immobilien, die ganze Sprachverwirrung seit der Rechtschreibreform, die Sprachverwirrung in der Genderideologie, in der Finanzkrise, in der Schuldenkrise, die gebrochenen Versprechen bei den Maastricht-Verträgen und so weiter und so weiter. Das Staatsvertrauen sollte eigentlich hinreichend angeknackst sein, von der Abtreibung ganz abgesehen, sollte hinreichend angeknackst sein, als dass man nicht ohne weiteres übernimmt, was der Staat tut. In meinem Vortrag möchte ich aber diese Dinge nicht noch einmal aufführen. Ich denke, das ist Ihnen alles bestens bekannt. Wir gehen sozusagen einen Schritt zurück und ich möchte mit Ihnen staunen darüber, wie auskunftsfreudig die Bibel ist. Und ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel Kein König außer dem Kaiser, wo die ganze Frage der Schnittmengen von Staat und Kirche behandelt werden. Ein Ausschnitt von dem Buchumschlag findet sich ja auf dieser Seite. Was erwartet uns also in diesem Vortrag? Wir schauen kurz zu den bekanntesten Texten, die es da gibt. Wir vergleichen die Hintergründe, die das Alte Testament für zum Beispiel die bekannte Paulusstelle seit Untertan der Obrigkeit bietet. Wir vergleichen diese Hintergründe mit dem alten Ägypten. Wir stellen fest, dass das alte Israel mit und ohne Königtum leben konnte und auch eine ganz andere Vorstellung von Obrigkeit hatte als in seiner Umwelt. Wir schauen dann etwas kürzer auf die Obrigkeit im Neuen Testament, weil der Bruder Steb sich hier etwas länger aufhalten wird und wollen dann einige Summen ziehen. Eine Summe haben Sie bereits vor sich. In diesem Arbeitsblatt können Sie über das ein wenig hinausgehend, was ich hier Ihnen präsentiere, eine kleine Bibelstudie machen, die Stellen nachschlagen und überlegen, ob Ihnen das plausibel ist. Wir halten uns in diesem Vortrag vor allem hier jedenfalls zunächst oben links auf, Herkunft und Wesen des Königs. Ich steige mal bei den bekannten Texten ein. Das ist zum einen Römer 13. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes. So wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Ich möchte kurz herausstellen, einmal das Untertansein ist ein sich beugen, natürlich nicht bedingungslos, aber ich bin insofern der Obrigkeit untertan, als ich ihre Existenz als Gott gegeben akzeptiere. Sie hat eine gewisse Gewalt über mich, aber diese Gewalt wird in diesem Text, und das ist das, was oft übersehen wird, bestimmt. Die Gewalt der Obrigkeit besteht darin, dass sie das Gute belohnt und das Böse bestraft. Was gut und was böse ist, ist ihr also vorgegeben. Sie hat es nicht neu zu definieren. Darin ist sie also Gottes Dienerin. Würde sie das Böse belohnen und das Gute bestrafen, was wir eben auch erleben, so können wir sie zwar nicht einfach umstürzen, aber sie verliert bei Gott ihre Legitimität. Titus 3,1 Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Und 1. Petrus 2, ähnlich wie im Römerbrief. Auffällig ist hier noch, dass überall im Urtext der Plural für die Obrigkeit verwendet wird. Also nicht das Singular, es ist kein monolithischer Block, es ist eine Vielzahl an Behörden, denen ich eigentlich gegenüberstehe. Also es ist nicht einfach von oben nach unten eine Linie, sondern eine Vielzahl von Behörden. Und wir haben diese Singularisierung, die Vereinheitlichung der Obrigkeitsvorstellung gerade in der Corona-Zeit erlebt, als es plötzlich eine Bund-Länder-Runde gegeben hat, die entschieden hat, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Die haben sich also zusammengetan, anstatt eine gegenseitige Kontrolle und auch Begrenzung ihrer Macht auszuüben, wie es eigentlich von Gott gedacht ist. Ein jedermann sei untertan den Mächten, heißt es wörtlich. Das sollte man hier nicht vergessen bei Römer 13. Ich werde dann im zweiten Vortrag noch einmal darauf zurückkommen, wie gerade die neuzeitliche Entwicklung auch diese Entwicklung zum stromlinienförmigen Staat auch nochmal befördert hat. Im 1. Petrus 2 ist ausdrücklich die Rede davon, dass es eine menschliche Ordnung ist. Und das finden Sie jetzt hier auch auf dem Blatt. Während in der Umwelt Israels der König die Obrigkeit als göttlich oder gottgleich angesehen worden ist, so haben wir in der ganzen Bibel eine menschliche Obrigkeit vor uns. Ja? Der Psalm 9 zum Beispiel betet in der Bedrängnis, oh, lass die Heiden erkennen, lege einen Schrecken auf die Heiden, lass sie erkennen, dass sie Menschlein sind. Psalm 9, Vers 21. Ja, und das sollte auch unser Gebet, wenn wir für die Obrigkeit beten, dass sie sich nicht überhebt, sondern dass sie erkennen, das sind auch nur Menschen. Ja. Psalm 146, verlasset euch nicht auf Fürsten, die sind Menschen. Die können ja nicht helfen. Das ist also der Grundgegensatz, der uns jetzt gleich im Alten Testament dann immer wieder begegnet. Gehen wir kurz zurück auf die Ursprünge. Da gibt es in der Urgeschichte eine Herrschaft des Menschen über die nichtmenschliche Schöpfung. Das Prinzip von Überordnung und Unterordnung haben wir zwar in der ganzen Schöpfung, also die Hierarchie in der Ernährungskette zum Beispiel, Auch eine gewisse Hierarchie von Mann und Frau kann man in 1. Mose 2 bereits erkennen. Aber die ganze Aufteilung zwischen einer Obrigkeit einerseits, die für die äußeren Lebensverhältnisse zuständig ist, und den Bereichen von Kirche und Familie, ist eine Folge des Falles. In der Erzvätergeschichte, und dann wird noch gesagt nach dem Fall, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Hier sieht man traditionell die Beauftragung der Obrigkeit, die das Schwert, das Gewaltmonopol innehat. In der Erzvätergeschichte gibt es ebenso wenig noch einen Begriff für Staat. Also dieser Begriff Staat ist sowieso erst eine neuzeitliche Erfindung. Wir haben hier diverse Könige, zum Beispiel in 1. Mose 14, also noch lange vor Israel, bevor es ein eigenes Volk Israel gab, das aus Ägypten geführt wurde. Die Führung und die Gerichtsbarkeit geschieht durch die Väter selbst. Staatsgewalt bezeichnet im Hebräischen der Begriff Malkut etwa 90 Mal, griechisch Basileia, daher auch das Wort Basel. Und das kommt zum ersten Mal vor in der Weissagung Bileams über Jakob. Da heißt es, der König aus Jakob wird höher sein als Agag und sein Reich, Malkut, wird sich erheben bzw. erhaben sein. Die Begegnungen mit der heidnischen Führung, Kapitel 12, 20 und andere, sind schon in der Genesis zweischneidig. Am Beginn der 10 Gebote heißt es, Gott redete alle diese Worte, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft herausgeführt hat. Es ist ein Haus der Dienstbarkeit, formuliert Buber in der Übersetzung, Buber Rosenzweig. Und dieser Vers führt uns zurück zur Frage, was war das also für eine Befreiung für ein Haus der Dienstbarkeit, aus dem Israel herausgeführt worden ist? Und die Antwort liegt nahe. Israel ist aus einem sehr starken, aus einem totalitären Staat herausgeführt worden. Das zentrale Kennzeichen dieses totalitären Staates war eben die Einheit von Staat und Kirche mit dem Gott Pharao an der Spitze. Ägypten ist für unsere Frage so interessant, weil das Volk Gottes dort 400 Jahre ansässig und unterdrückt war. Israel erlebte einen Pharao, der sich von Jahwe nicht in seine Politik hineinreden lassen wollte und der, wie wir aus ägyptischen Quellen wissen, sich selbst als Gott gleich ansah oder zumindest ansehen ließ. Also nochmal meine Ausgangsannahme, die Bereitschaft des Pharao, sich auf eine kritische Diskussion seiner Regierungsmaßnahmen gegen Israel einzulassen, war deswegen so minimal, weil er ja selbst Gott war. Er konnte nicht einem fremden Gott oder einer nicht-ägyptischen Volksgruppe erlauben, ihn zu hinterfragen. Er antwortet, wer ist der Herr, Jahwe, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn. Auch Israel will ich nicht ziehen lassen. Der Pharao hat sich also selbst als Gott gleich dargestellt. Und ähnliche Vorstellungen gibt es vielfach außerhalb des Alten Testaments. Die alte sumerisch-akkadische Königsideologie sieht den König vorgeburtlich als Gottheit. In Assyrien, Babylonien, Griechenland und China kennt man Vorstellungen von einem sakralen Königtum. Nur Ägypten vertritt hier eine extreme Position. Es findet sich in Ägypten kein negatives Urteil über den König, wie das in den alttestamentlichen Schriften ständig präsent ist. Erst am Ende der Geschichte Ägyptens, als schon andere Herrscher Ägypten übernommen haben, wird Raum für Selbstkritik möglich. Ansonsten haben wir durchgängig die Einheit von Herrschaft und Heil, die Einheit von politischer und religiöser Ordnung. Der Pharao ist Verkörperung der Gottheit Ma'at und jeder Kritisierbarkeit entzogen. Die Stimme der Opposition hat also in Ägypten keinen Ort. Die Stimme der Opposition gegen einen gottlosen König in Israel dagegen ist das Wort, das uns zur Heiligen Schrift gegeben ist. Die Kritik der Propheten am König, nicht das Wort des Königs, ist Heilige Schrift geworden. Ausnahme David im Psalter, Salomo in den Sprüchen. Bei den guten Königen war das möglich. Ja, Ägypten pflegte also eine Hervorhebung des Königs, die dem altisraelitischen Bewusstsein widerstreben musste. Der König griff nicht nur in den Kult ein, sondern er war auch selbst ihr Gegenstand. Hier in diesem Hatschepsut-Tempel in Ägypten findet sich ein großartiger Bilderzyklus, der gezeigt wird, dass die ganze Entstehung, die Planung eines neuen Pharao durch den Amon-Re, die Zeugung, die der Amon-Re mit der Königin vornimmt, Schwangerschaft, Geburt, Zeugung, Präsentation und Anerkennung der ägyptischen Könige durch die Gottheiten sind in großartigen Bilderzyklen dargestellt. Und ich habe in anderen Vorträgen diese Bilderzyklen einmal aufgeführt, um zu zeigen, wie stark verwurzelt diese physische Verbindung von diesseits und jenseits in Ägypten war. Bei dem Vortrag jetzt für Sie heute möchte ich einige Texte anführen, die das verdeutlichen. Also wir sind jetzt ein bisschen textlastiger als sonst, aber ich denke, gerade die Texte sind so ausdrücklich, um die These zu belegen, dass es auch für Sie hoffentlich plausibel wird. Wenn ich die Bilder zeigte, dann musste immer sehr viel erklärt werden dazu. Ich denke, hier komme ich etwas rascher vorwärts, wenn wir uns gerade die Texte, also die Hieroglyphen ansehen, natürlich in Umschrift, die diesen Bilderzyklen beigegeben sind. Zum Beispiel bei der Zeugung. Amun nähert sich der Königin in Gestalt ihres Gatten, tut Moses dem Ersten, gibt sich dann aber in der wahren Gestalt zu erkennen. Zitat, er fand sie, die Königin, wie sie ruhte im Innersten des Palastes. Sie erwachte wegen des Gottesduftes, sie lachte seiner Majestät entgegen, er ging sogleich zu ihr, er gab sein Herz zu ihr hin, er ließ sich in seiner Gottesgestalt sie sehen, so dass sie jubelte beim Anblick seiner Vollkommenheit, seine Liebe, sie ging in ihren Leib. Ja, die Königin antwortet, du hast meine Majestät mit deinem Glanz umfangen, dein Duft ist in all meinen Gliedern. Und ein Schriftband, das muss ich kurz sehen, ein Schriftband außen herum, das habe ich jetzt nicht hier dargestellt, über der Szene bringt den Zuspruch, gesprochen, ich gebe dir Leben, Dauer, Wohlfahrt, gesprochen, ich gebe dir Gesundheit, gesprochen, ich gebe dir Weite des Himmels, Amon-Re, Herr des Himmels, König der Götter. So also der Zuspruch zu dem neu gezeugten König. Ähnliche Texte finden sich an verschiedenen Stellen, zum Beispiel, du bist mein geliebter Sohn, der aus meinen Gliedern hervorgegangen ist, ein Begriff für Gott, Hentai, das ich auf Erden eingesetzt habe. Der herausgehobenen Stellung des Königs als Gottes Sohn entspricht auch die nur in Ägypten, man höre und staune, die nur in Ägypten anzutreffende Vollmacht des Königs, für sich einen Gott zu erwählen. Statt umgekehrt. Erstmals findet sich der Gedanke etwa im 18. Jahrhundert vor Christus, dann wieder ab dem 16. Jahrhundert. Im Alten Testament liegen die Dinge genau umgekehrt. Dort ist es das Besondere, dass gemäß der Nathan-Weissagung der Zionskönig zum Sohn Gottes adoptiert wird, während die Liebe Gottes und Ebenbildlichkeit für alle Menschen, auch Nicht-Israeliten, vorausgesetzt war. Gegenstand der Liebe Gottes und der Sohnschaft ist in Ägypten nur der König. Im Alten Testament können alle Menschen bzw. das Volk Gottes als Sohn oder Kinder Gottes gelten. Diese Abgrenzungen bekommen noch mehr Konturen, wenn man sich klar macht, dass der ägyptische König im Normalfall in der Abgeschiedenheit seines Palastes für das Volk verborgen ist. Aber wenn er heraustritt, dann wird der Begriff für das Erscheinen einer Gottheit verwendet. Er erscheint seinen Untertanen, die jubelnde Welt jubelt ihm zu. Das, was er tut, ist nicht Menschenwerk, sein Wort ist der Ausspruch eines Gottes selbst. Die Beamten rufen ihm zu, du bist Re. Und dieses Zitat findet sich ausgerechnet bei dem Pharao, der wahrscheinlich auch der Gott war, dem Mose gegenübertreten musste, um Israel herauszuführen. Der Gegensatz zum Alten Testament wird immer deutlicher, je mehr Aspekte man sich klar macht. Wir haben also die Sohnschaft, das Erscheinen, die Verehrung des Pharao. Und jetzt kommt noch hinzu, dass der Lauf des geschöpflichen Lebens in alttestamentlicher Sicht ja vom König völlig unabhängig ist. Ja, im Gegenteil, ein schlechter König gefährdet die Wohlfahrt des Volkes. In Ägypten war der König aber absolut lebensnotwendig zur Chaosbewältigung, um überhaupt auch den geschöpflichen Lauf Saat und Ernte in Gang halten zu können. Das Ganze sieht man auch noch an den Titeln ägyptischer Könige. Zum Beispiel heißt einer, die beiden Mächte sind in mir erschienen, und die Königin heißt dann analog, die den Horus und Seth schaut, also die diese Gottheiten in ihrem Gatten erschaut. König Djoser heißt Göttlichster der Götterschaft, ein weiterer Mächtigster der Götterschaft. Sesostris hieß Mann der mächtigen Göttin oder Herr der Kraft, ein Re und so weiter und so weiter. Fazit: Fast 3000 Jahre lang wurde in Ägypten bei den Thronbesteigungen öffentlich verkündet, ein Sohn des Re oder Re hat den Thron bestiegen. Die Israeliten wurden also aus einem Sklavenhause geführt, in dem die Spitze der Obrigkeit seit jeher göttliche Stellung innehatte, sich nicht nur von Gott eingesetzt sah, sondern Gott repräsentierte. Das könnten jetzt noch weitere Texte belegen, die ich hier übergehe. Dann drittens das biblische Königtum. Also hier ist noch ein interessanter Text, der zeigt, wie das Verhältnis des Priesters zum König ist. Er legitimiert sich beim täglichen Ritual mit den Worten, ich bin wahrlich ein Priester des Gottes, der König ist es, der mir befohlen hat, den Gott zu schauen. Also das wäre alttestamentlich völlig undenkbar. Das Priestertum ist viel älter als das Königtum und hat das Königtum noch lange überdauert. Der Priester ist nicht durch den König legitimiert, sondern allenfalls umgekehrt. Ja? Denken wir an die Krönung Salomos durch den Propheten Nathan und den Priester Zadok, 1. Könige 1. Und das ist die Ma'at, die Göttin der Gerechtigkeit, Harmonie und des Wohlergehens Israels. Sie, was sie inhaltlich für die Gegenwart bedeutet, wurde vom Pharao festgesetzt. Das biblische Königtum. Vor dem Einzug nach Kanaan gibt Mose dem Volk Israel das Königsgesetz. Wenn es in Israel überhaupt einmal einen König geben sollte, dann sollte es einer aus deinen Brüdern sein. Ja, hier Vers 15. Der Amtsträger sollte zwar von oben für seine Aufgabe bestimmt und begabt werden, er stammt als Person aber von unten. Er bleibt fehlerhaft und kritisierbar. Und darum spricht David später sein Volk an mit meine Brüder und mein Volk. 1. Chronik 28. Er wurde von der Schafherde gefolgt und als der Kleinste ins Königshaus berufen. Ja, 1. Samuel 16. Ja, Samuel geht die verschiedenen Söhne von Isai durch und der Kleinste war noch übrig und der war es dann. Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, dass du ein Fürst über mein Volk Israel sein solltest. Es ist also ein Aufstieg, den dieser König durchführt. Dazu drücken die Namen der Könige Israels ein Handeln Gottes am König oder sonst ein frommes Zeugnis aus, aber nie seine Göttlichkeit, nie seine Verehrungswürdigkeit, wie wir das in Ägypten gehabt haben. Hiskia heißt etwa, Jahwe stärkt ihn. Josaphat heißt, Jahwe schafft Recht. Jotam heißt, Jahwe ist vollkommen. Also auch an den Titeln, an den Namen der Könige ist der Unterschied augenfällig. Nun ist das alttestamentliche Volk Israel ebenfalls eine Art Kirche. Und der König sollte ja auch den falschen Kult beseitigen, wurde zumindest in den Königebüchern danach beurteilt, ob er das tut. Gleichwohl nimmt das Alte Testament den Kult aus der Hand des Königs. Ja, es bahnt eine Säkularisierung obrigkeitlicher Aufgaben an. Und das geschieht zum einen im direkten Gegenüber des Königs zum Kult, in die er nicht eingreifen sollte. Wir haben hier zum Beispiel auf dem Blatt in der Mitte Beziehung zur Welt. Ägypten Obrigkeit ist gleich Kirche oder Kirchenleitung. Und dann Obrigkeit sollte nicht mit Kirche identisch sein. Und dann finden Sie darunter, Obrigkeit darf nicht in Kult und Versammlung eingreifen. Und das soll auch nicht indirekt geschehen. Und diese indirekte Einflussnahme soll durch das Königsgesetz verhindert werden. Schauen Sie bitte hier auf die Folie. Ich habe da ein paar Dinge herausgehoben. Grün ist schon, was ich erwähnt habe. Es soll einer aus den Brüdern sein. Also einer, der schon von Kindheit an bekannt ist, dessen Schwächen und Stärken man kennt. Nicht ein Sohn des Reh. Dann, er soll nicht viel Rosse halten. Mit anderen Worten, er soll militärisch schwach sein. Denn dann würde die Gefahr bestehen, dass er sein Volk beliebig herumzieht, vielleicht sogar den Weg nach Ägypten wieder zurückgeht ins Nildelta, wo es immer genug zu essen gab. Er soll, das nächste Rote hier, nicht viele Frauen nehmen, Vers 17, dass sein Herz nicht abgewandt werde. Und da ist nicht nur an die erotische Dimension gedacht, sondern auch an die ganze Heiratspolitik, mit der die Könige des alten Orients versucht haben, Einfluss auf andere Königshäuser zu nehmen. Ist eine Tochter hingeschickt worden, mit dem König vermählt worden, so hat man dort einen Stützpunkt, weiß, was am Königshof geredet wird und kann das Herz des Königs ein wenig beeinflussen. Und eben auch umgekehrt. Bei Salomo haben wir dann eine überschießende Heiratspolitik. Er nimmt aus aller Herren Länder die Frauen dazu und sein Herz wurde religiös und dann auch politisch abgewandt von seinen Kernaufgaben. Und schließlich nicht viel Silber und Gold. Also eine dritte wichtige negative Bestimmung. Nicht viel Silber und Gold, übersetzt, er soll auch wirtschaftlich schwach sein. Nun kann man sich überlegen, was ist denn das für ein König? Der hat nicht viel Geld, er hat keine wirtschaftliche Potenz. Klammer auf, vor 20 Jahren waren die Einnahmen der öffentlichen Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland bei etwa 250 Milliarden. Jetzt sind es schon über 830 Milliarden Einnahmen pro Jahr. Klammer zu. Er soll politisch schwach sein und er soll militärisch schwach sein. Aber was soll er denn eigentlich noch tun? Wozu ist er eigentlich da? Und jetzt kommt der Schluss hier, Vers 18. Er soll sich eine Abschrift dieses Gesetzes, wie es den levitischen Priestern vorliegt, in ein Buch schreiben lassen. Also ein Gesetz, das ihm vorgegeben ist, das den Leviten schon vorliegt, das soll er sich in einer persönlichen Kopie aneignen, täglich darin lesen. Weil das Herz jedes Menschen, der vorne dran steht, sich so leicht überhebt über seine Brüder. Und er denkt, er ist was Besonderes, hat andere Rechte, mehr Rechte als die anderen. Das soll verhindert werden. Er soll von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken weichen. Wenn Paulus später schreibt, dass die Obrigkeit Dienerin Gottes sein soll, dann ist im Grunde das positive Bild vorausgesetzt, dass die Obrigkeit auch weiß, was gut und böse ist. Das sind also die Grundbestimmungen für das Königtum. Das ist der Maßstab, an dem alle Könige später gemessen wurden. Dann, als ein gewisser Staatsaufbau ab Saul erfolgt, noch stärker ab David und dann noch ausgebauter mit den ganzen Gauen über Israel unter Salomo, wurde das Problem immer virulenter. Je reicher, je vernetzter, je mächtiger der König war, desto stärker auch die Versuchung, sich selbst zu erheben. Und jetzt wollen wir nochmal spezifisch hinschauen. In der Nathan-Weissagung 2. Samuel 7 beim Davidbund wird auch dem Thronfolger gesagt, dass er Sohn Gottes sein würde mit der Einsetzung auf dem Thron. David hatte im Sinn, dem Herrn ein Haus zu bauen. Also er wollte eigentlich in den Kult eingreifen. Aber, wie wir schon gehört haben, dem König ist das eigentlich verwehrt. Nur auf besonderen Auftrag des Propheten Nathan darf ein König etwas für den Kult tun. Und das hat Nathan aus der Hand Davids genommen und in die Hand des Nachfolgers gelegt. Da noch gar nicht geboren war. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Dieser rote Text ist eine große Verheißung über den König Israels, aber sie ist von den Sohnesaussagen, die wir in Ägypten haben, meilenweit entfernt. Man darf nicht verwechseln, man darf nicht behaupten, na, das ist ja religionsgeschichtlich sehr ähnlich. Da haben die Israeliten scheinbar etwas übernommen von den Ägyptern. Und es gibt Alttestamentler wie Klaus Koch, die das behaupten. Aber der Unterschied ist gewaltig. Hier geht es um eine Adoption. Der König Israels ist nicht von Ewigkeit her Gott, sondern er ist erstmal Mensch, einer aus deinen Brüdern, hinter den Schafen hergeholt. Zweitens ist die Zeit, nachdem diese Vorstellung in Israel gegeben ist, weit schon von der ägyptischen Zeit entfernt. Und schließlich gilt das ganze Volk Israel als Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes Begriff ist im Alten Testament, lange bevor er auf den König Anwendung findet, besetzt durch die Beziehung des ganzen Volkes Israel zum Herrn. Es ist das der Sohnschaft. Mose sagt dem Pharao, Exodus 4, 22, lass meinen Sohn ziehen. Ja. Der König bekommt eine besondere Adoption, aber das ganze Gottesvolk ist Sohn Gottes. Und neutestamentlich sind wir Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben. Und haben diese Verheißung für Israel sozusagen geerbt. Wir haben ein königliches Priestertum. So hängen die Dinge alt- und neutestamentlich zusammen. In Jesus Christus sind diese Dinge aufs Vollkommenste erfüllt. Das ist die rechte Spalte hier. Er ist Sohn Gottes und vollkommen von Ewigkeit her. Er bleibt bei seiner Menschwerdung vollkommen. Er trägt die Sünde der Menschen. Während der König, der in Israel zum Sohn Gottes adoptiert wird, bei dem ist das Problem der Sünde von vornherein im Blick. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und menschlichen Schlägen strafen. Also er ist der Kritik nicht enthoben. Er braucht ständig das Gegenüber der Propheten. Er sollte ständig im Gesetz lesen, weil er ein Mensch und ein Sünder ist. Wenn dann noch gesagt wird, dass dieses Königtum beständig sein würde, Vers 16, so ist das allein auf die Gnade zurückzuführen, die sich dann in Jesus Christus erfüllt. Sein Königtum ist ewig. Alle anderen Königtümer sind vergänglich, weil sie so viel Sünde in sich tragen. Zusammengefasst, das sind die vier Unterschiede zwischen diesen Königtümern. Nun ein paar Merkpunkte aus der biblisch-theologischen Besinnung. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Gott offenbart sich hier sein Recht und sein Heil nicht nur einzelnen Menschen, sondern gerade auch im Gegenüber zum Staat und zu Staaten. Er kann sein Volk preisgeben oder befreien und erretten aus der Hand aller Großmächte der biblischen Zeit, der Ägypter, Assyrer bis hin zu den Römern. Zweitens, der Glaube, den das Volk Israel durch die Erfahrung der Plagen, des Auszugs und so weiter mitbrachte, unterscheidet sich von der ägyptischen Religion markant. Israel war viel diesseitiger orientiert, pflegte keinen Totenkult, keinen Herrscherkult, kein weibliches Priestertum. Die völlig andere Gestalt der israelitischen gegenüber der ägyptischen Religion, gegen alle religionswissenschaftliche Wahrscheinlichkeit, ist ein starkes Indiz dafür, dass Gott selber hier eingegriffen hat und sich und eine neue Art der Gottesverehrung offenbart hat. Drittens, nach dem Neuen Testament sind die dem Bürger übergeordneten Mächte Gott gegebene, aber vorläufige, ja im Argen liegende Gebilde. Sie werden von Christen also weder prinzipiell negiert noch kritiklos hingenommen. Viertens, von Staatsbeamten muss nicht Förderung und Privilegierung des christlichen Glaubens erwartet werden. Religion ist eben nicht Aufgabe der Herrschenden. Auch ein heidnischer Staat besitzt ein relatives Wissen um Gut und Böse. Wie gesagt, was Gut und Böse ist, ist dem Staat vorgegeben und nicht neu zu erfinden, wie wir das heute in der Familienpolitik erleben. Dass Paulus in Römer 13 an die 10 Gebote denkt, sieht man gleich im Anschluss an den gelesenen Abschnitt. Vielleicht kommt der Bruder Steb noch darauf, wo er die zweite Tafel des Dekalogs anführt. Fünftens, nur Recht und Gerechtigkeit bilden die Legitimationsgrundlage des Staates. Nicht ein König, der angeblich ein Heilsbringer ist, wie in Ägypten oder Rom. Nicht das Volk, kein Nationalismus, keine Geschichtsphilosophie wie im Marxismus. Anerkennt der Staat diese Vorgegebenheit, dann kann er sein, was er im Wesen sein soll, nämlich Rechtsstaat, wie Augustin betonte, und darin Gottes Diener. Für das Recht, für das Gute und gegen das Böse ist ihm Macht, Exousia, von oben gegeben, nicht von unten her, sei es vom Volk oder in der besonderen Eignung einzelner Führer. Das Recht begrenzt den Staat nicht nur, sondern konstituiert ihn auch. Solange der Staat dies anerkennt, haben Christen in ihm für ihr Christsein jedenfalls nichts zu fürchten. Sechstens, der Staat ist von oben her als Institution gegeben, aber sein Standort ist nicht oben, sondern unten. Die Mosebücher erwuchsen in Abgrenzung zur pharaonischen Selbstvergottung und das Neue Testament erwuchs in Abgrenzung zum römischen Kaiserkult. Um dessen Willen gingen ungezählte Christen in den Tod. Man denke auch an den kommunistischen Personen- und Parteikult. Diese Staatsüberhöhungen waren Versuche, den eigenen Standort ins Überirdische zu erheben. Die Partei, die Partei, die Partei, sie hat immer recht, hieß es in der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik. Und diese Staatsüberhöhungen sind zugleich modellhaft für das Wirken des Antichristen nach Offenbarung 13. Siebtens, ein guter Staat ist nicht Wohlfahrts- oder Sozialstaat, der eine gleichmäßige Verteilung von Gütern, Bildung oder Hebung der Gesundheit erzwingt. Ein Nanny-Staat, Bevormundungsstaat. Hier würde das Gewaltmonopol für alle möglichen, auch wechselnden Zwecke missbraucht werden, die willkürlich von Obrigkeit oder Volk festgelegt werden. Die christliche Erwartung an den Staat wirkt im Vergleich zum antiken wie zur heutigen Entwicklung höchst sparsam. Die christliche Erwartung an den Staat ist biblisch gesehen höchst sparsam, aber fokussiert auf Recht und Friede. definitiv nicht zu den staatlichen Aufgaben gehören Kultus und Gesundheit. So wenig es ein Gebot gibt, sich sportlich zu betätigen, so wenig darf es eines geben, sich impfen zu lassen, egal gegen was. Achtens, Christen werden ihrem Staat in kritischer Solidarität zugewandt sein, ein Wächteramt einnehmen, wie es den göttlichen Geboten entspricht. Es ist der Liebesdienst der Kirche am Staat, seinen Vertretern die göttliche Schöpfungs- und Erhaltungsordnung mit allem Ernst der Gebote immer wieder zu sagen, sie über das Gesetz staunen zu lassen, 5. Mose 4, oder gegebenenfalls daran scheitern zu lassen, wie Israel vor dem Exil. Diesen prophetischen Dienst, den die Propheten den Königen gegenüber getan haben, haben die Christen der letzten 2-3 Generationen deutlich versäumt und so der Verselbstständigung und Vereinheitlichung der staatlichen Gewalten die Tür geöffnet. Keine monokausale Schuld, aber eine Mitschuld würde ich hier schon sehen. Noch einmal, der christliche Gehorsam gegenüber dem Staat ist unbedingt hinsichtlich des vorfindlichen Staates als Institution. Wir anerkennen, dass es ihn gibt, aber inhaltlich nicht unbegrenzt, sondern konkretisiert durch die Gebote. In der Obrigkeit begegnen uns fehlbare und sterbliche Menschen, auf die Juden und Christen nicht vertrauen sollten. Politik ist ein menschliches, irdisches Geschäft, nicht ein religiöses. Die Hypermoralisierung unserer Zeit, die auch von verschiedenen Soziologen beobachtet wird, Alexander Grau zum Beispiel, führt dazu, dass das Gewicht der Lebens- und Überlebensfragen ein religiöses Gewicht wird und deswegen mit immer mehr Wucht und Gewalt versucht wird durchzusetzen. Denken wir nur an die Klimamaßnahmen und so weiter. Ja, am Schluss habe ich noch einmal den Gedanken, das Geheimnis von Singular und Plural bei Obrigkeit und Kirche. Wenn wir die Obrigkeiten zu stark in einem Staatsbegriff zusammennehmen, dann leisten wir der Vereinheitlichung Vorschub und es gibt eine Machtfülle und übersteigerte Erwartungen. Das Gleiche gilt tatsächlich auch für die Kirche bzw. die Kirchen. Es gefällt Gott, dass es so verschiedene Konfessionen gibt, dass es nicht eine Kirche gibt mit einer Spitze, dem Papst obendran, sondern verschiedene. Auch hier ist eine gewisse Aufteilung der Macht gegeben, die durchaus Gottes Willen entspricht. Dazu kann man sicher bei Vishal Mangalwadi etwas mehr nachlesen. Erst der endzeitliche Überstaat ist wieder ein einheitlicher antichristlicher Block. Und der christliche Einsatz für die Gewaltenteilung ist zugleich ein Einsatz für die biblische Grundlage der Freiheit aller Menschen. Soweit Gott dazu gelingen gibt, wird der antichristliche Einheitsstaat dadurch verzögert. Ja, und die Kirchenspaltung hat auch ihr Gutes. Das ist der letzte Punkt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.